Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Lasst uns auf den Predigtext hören aus Jesaja 6, 1 bis 7. Im Todesjahr des Königs Ussia sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit zweien bedeckten sie ihr Angesicht, mit zweien bedeckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Pfosten der Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da sprach ich: Wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach: Siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Das meiste, was wir im Leben erleben, ob es jetzt schöne Erlebnisse sind oder ob es jetzt traurige Erlebnisse sind, das meiste verblasst doch mit der Zeit wieder. Aber es gibt Erlebnisse, die sind so eindrücklich, die können das Leben eines Menschen für immer verändern. Und das sind meistens die Momente, wo wir so Grenzerfahrungen haben, ja, wo wir mit Leben und Tod berührt werden. Oder mit dem Übernatürlichen, wo wir merken, das, was wir hier sehen, schmecken, fühlen können, das ist nicht alles. Wer solche Momente hat im Leben, bei dem verändert sich was. Und Jesaja hatte einen Moment in seinem Leben, wo Gott ihn berufen hat, in das Amt des Propheten, der so war, so eindrücklich. Und darüber geht es heute in dieser Predigt. Und am Anfang da steht das Datum sozusagen. Wann ist das passiert? Im Todesjahr des Königs Ussia. Ussia war, wenn man so die ganzen Könige von Jerusalem, von Israel sich anschaut, eigentlich ein guter König. Der war beliebt. Der war erfolgreich. Der war militärisch erfolgreich. Der hat sehr viel gebaut. Der hat Jerusalem aufgebaut, andere Städte auch. Und der war extrem lange König. 52 Jahre lang. So lang war kein anderer König. 52 Jahre lang. Muss ich mal überlegen, die meisten, die damals gelebt haben, kannten nur Ussia. Das war der König. Eine andere Welt kannten die nicht. Aber obwohl Ussia ein ziemlich guter König war, hat er doch einmal etwas sehr Trauriges oder Schlimmes gemacht. Sozusagen auf den Höhepunkt seiner Macht wollte er in den Tempel gehen und selber mit einer Räucherpfanne Gott anbeten, ja, das Räucheropfer bringen. Und es war klar, das durfte eigentlich nur die Priester tun. Die Priester kamen, alle wollten ihn davon abhalten, er hat sich extra aufgeregt und Gott hat ihn in diesem Moment gestraft mit Aussatz. Er hat die Heiligkeit Gottes, ja, verachtet in diesem Moment. Er hat sich erhoben und er musste ab diesem Moment dann sozusagen abseits leben bis zu seinem Tod. Trotzdem, er war ein beliebter König, er war 52 Jahre lang König. Und jetzt ist er gestorben und das war quasi eine Zeit der nationalen Krise, der Unsicherheit. Und in diesem Moment beruft Gott Jesaja und zeigt ihm, wer der wahre König ist. Zeigt sich ihm auf dem Thron. Und das ist oft so, in den Momenten, wo wir eine Krise haben, da zeigt uns Gott seine Macht und Herrlichkeit. Und wir sind offen dafür. Wir merken dann, ja, tatsächlich, er ist der mächtige Herr und wir sind abhängig von ihm. In dem Moment, wo es uns gut geht, ja, das ist dann so wie Osia, dann denkt er, jetzt kann ich alles selber machen, sogar das Opfer bringen. Also in diesen Momenten, da merken wir das. Und das Thema lautet heute, sündige Menschen vor einem heiligen Gott. Wir könnten auch sagen, schwache Menschen vor einem heiligen Gott. Denn Gott zeigt sich nicht nur als der König, der über allem regiert, auf diesen hohen, erhabenen Thron, der sozusagen ein Symbol für seine Herrschaft ist über die ganze Erde. Gott zeigt sich als der Heilige. Das ist das Besondere hier. Mein erster Punkt lautet, vor Gottes Heiligkeit erbebt die Schöpfung. Ja, und wie will man Heiligkeit beschreiben? Wie will man das beschreiben, dass Gott heilig ist? Also wir können uns doch noch nicht mal Unendlichkeit vorstellen. So, wenn wir diesen Gedanken haben an das Weltall, an den Kosmos, der unendlich ist, wie es immer weiter und weiter und weiter geht, irgendwann wird uns unwohl. Wir können uns aber auch nicht nichts vorstellen. Wir können da noch nicht mal die Frage stellen, was war, wo noch nichts war. Weil da war ja nichts. Wir können es uns nicht vorstellen. Aber Gott war da. Wie will man Gott beschreiben? Wie wollen wir uns Heiligkeit vorstellen? Hier steht es, ich sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron und seine Säume erfüllten den Tempel. Also Gott selbst wird jetzt hier gar nicht näher beschrieben. Gott ist unbeschreiblich. Man kann auch Gott nicht sehen, das wissen wir zum Beispiel von Mose, der Gott gerade mal hinterher schauen konnte. Kein Mensch kann Gott sehen und am Leben bleiben. Also Gott wird hier gar nicht näher beschrieben, sondern nur dieser Thron oder diese Säume und die Auswirkungen von Gottes Heiligkeit. Die Säume, was ist das eigentlich? Das ist wieder sowas wie Huld, ne? Das kennen wir heute nicht mehr. Wir laufen heute nicht mehr mit, außer zur Hochzeit vielleicht, ja, mit einer Schleppe rum. Ne? Bei einer Hochzeit trägt die Braut eine Schleppe hinten dran. Ja? Und je länger die Schleppe ist, desto mehr sagen alle, wow. Und so genau darum geht's. Ja? Also der König hatte quasi die längste Schleppe, die schönste Schleppe. Ja? Oder der Hohepriester damals hatte eine besondere Schleppe, eine besonders geschmückte Schleppe. Und je länger die Schleppe war, desto wichtiger war die Person. Gottes Säume, Gottes Schleppe füllt den ganzen Tempel. Das ist eine ganz andere Dimension. Und dann werden da diese Engel beschrieben, die dabei sind. Seraphim, Vers 2, ja, Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel, mit 2 bedeckten sie ihr Angesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße, mit 2 flogen sie. Also Seraphim, das kann man übersetzen als die Brennenden oder die Feurigen. Das waren die höchsten Engelwesen. Das waren die Engel, die Gott sich am meisten nahen durften. Gott hat sie so geschaffen, dass sie 6 Flügel hatten. Man könnte jetzt denken, wow, die konnten fliegen und zwar richtig. Aber Gott hat ihnen die meisten Flügel gegeben, damit sie mit 2 ihr Gesicht bedecken können. Weil obwohl sie so rein und vollkommen von Gott geschaffen waren, noch nicht mal sie durften Gott sehen. 2 Flügel hatten sie, um ihre Füße zu bedecken. Man könnte auch sagen, ihre Beine oder ihren Leib. Also sie mussten sich selbst verhüllen. Obwohl sie die reinsten, heiligsten, vollkommensten Wesen waren, mussten sie sich bedecken vor Gott. Und mit 2 flogen sie. Wenn Gott sich in seiner Heiligkeit nähert, wenn Gott gegenwärtig ist, dann müssen sich selbst die heiligsten Wesen bedecken. Wir kennen das von Mose, ja. Dann wurde selbst dieser dreckige Wüstenboden heilig und Mose musste seine Schuhe ausziehen, als Zeichen dafür, weil Gott gegenwärtig war in diesem brennenden Dornbusch. Wisst ihr, wo Gott heute mit seiner Heiligkeit gegenwärtig ist? Immer dann, wenn wir zusammenkommen, wenn Gottes Volk zusammenkommt und Gottesdienst feiert. Das, was wir jetzt hier machen, hier ist Gott gegenwärtig mit seiner Heiligkeit, am meisten in dieser Welt. Da sagt er, da bin ich gegenwärtig. Wenn wir Gottesdienst feiern, dann ist Christus in unserer Mitte. Wer ist denn Christus? Christus ist der, der auf dem Thron sitzt. Christus ist der, der mit seinem Geist in uns ist und bei uns ist. Christus ist dieser erhabene König. Er ist jetzt hier. Und im Hebräer 12, Vers 22, ich habe die Stelle schon mal erwähnt hier in dieser Predigtreihe über Jesaja. Da wird das deutlich gesagt, was machen wir, wenn wir Gottesdienst feiern? Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion, das sind also Symbole, ja, was wir hier machen im Gottesdienst, zu der Stadt des lebendigen Gottes, zu dem himmlischen Jerusalem und zu den Zehntausenden von Engeln. Wenn wir Gottesdienst feiern, nehmen wir hier mit unserem Gottesdienst am himmlischen Gottesdienst teil, der die ganze Zeit läuft. Wir nehmen teil an den Gottesdienst, wo diese ganzen Engel Gott anbeten. Das passiert jetzt hier. Gott ist mit seiner Heiligkeit gegenwärtig. Das Problem ist, dass wir gar keine Ahnung davon haben, was das bedeutet. Wir haben ja noch nicht mal Ahnung von Autorität. Heute kann jedes Kindergartenkind, jeder Schüler seinen Lehrer duzen. Wenn irgendwie eine höher gestellte Person kommt, da haben wir doch keine Angstgefühle mehr. Ich war beim Militär, selbst da war klar, also die können uns nichts, die Vorgesetzten, am Ende können die uns nichts. Die sollen mal froh sein, dass ich hier bin. Wir haben keine Ahnung mehr von Autorität. Wie sollen wir eine Ahnung haben von Heiligkeit, von Herrlichkeit, von Gott? Es gibt in Deutschland sogar einen Paragraphen gegen Blasphemie, den gibt es noch. Paragraph 166. Ist nicht abgeschafft worden. Aber wenn man da mal durchliest, wisst ihr, worum es da geht? Da geht es gar nicht um Gottes Ehre. Da geht es darum, dass der Frieden erhalten bleibt. Es geht um die Menschen. Das ist zwar eigentlich nicht schlecht, aber wenn man das mal mit Gottes Ehre betrachtet, dann bedeutet das, dass unser Paragraph gegen Blasphemie eigentlich Blasphemie ist. Weil Gott ist egal. Wir lesen hier Vers 3 bei Jesaja. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Also die Engel haben eigentlich nur ein Wort, erstmal eine Botschaft, die man in einem Wort zusammenfassen kann: Heilig. Zunächst einmal ist es so, obwohl die Engel sich bedecken müssen, Gott nicht sehen können, sozusagen vor seiner Heiligkeit selber nicht sein dürfen, nicht bestehen können, ist es nicht so, dass sie niedergedrückt werden, dass sie sich verziehen müssen, sondern in Gottes Gegenwart können sie nicht anders als Gott zu loben und zu preisen. Sie werden erfüllt und erhoben zu diesem Lobpreis Gottes. Und dann sagen sie im dreimal: Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Heilig, 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 das ist also wenn man ein Wort dreimal wiederholt in der Bibel, das passiert nur ganz selten, dann ist das sozusagen der biblische Superlativ. Im Hebräischen gibt es gar kein Superlativ, wenn es um Gott geht. Wird nie der Superlativ verwendet, so wie wir das kennen, so am heiligsten, weil das würde schon bedeuten, dass Gott irgendwie vergleichbar ist. Das will man vermeiden. Gott ist nicht vergleichbar. Gott ist heilig, heilig, heilig. So, was heißt denn das, dass Gott heilig ist? Wie wollen wir das erfassen? Wie wollen wir das beschreiben? Wie will das Endliche das Unendliche begreifen? Wir kennen heilig so aus der Bibel, da geht es um das, sagen wir mal, moralisch Reine. Gott sagt uns, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Das heißt, wir sollen vollkommen leben, ja, nach dem Wort Gottes, moralisch vollkommen. Oder wir kennen das Wort heilig von den heiligen Gegenständen, wie die Stiftshütte. Ja, die sind abgesondert für den Gottesdienst. Die dürfen nicht irgendwie im normalen Leben verwendet werden. Das ist etwas Heiliges. Aber hier geht es um viel mehr. Es ist noch viel mehr, als dass man so sagt, okay, hier, wir sind irdisch und das ist aber das Überirdische. Es geht um viel mehr, wenn es um Göttlichkeit geht. Ja? Wie wollen wir das erfassen? Schon die ersten paar Worte in der Bibel sind für uns doch schon unerfassbar, unbegreiflich. Das steht im Anfang Gott. Im Anfang Gott, wo nichts war. Da war Gott. Das können wir nicht begreifen. Wir können diese Heiligkeit Gottes nicht begreifen, nicht erfassen, schon alleine, weil wir nicht heilig sind. Aber wir können diese Auswirkungen sehen. Ja, die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Wir lesen das im Römerbrief, wie wir das verstehen können. Römer Kapitel 1, Vers 20, da steht: Denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die ganze Schöpfung predigt uns an. Gott predigt uns durch alles, was uns umgibt, an. Das ist das, was hier steht. Die ganze Schöpfung ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Und da geht es auch um mehr als nur, wenn man jetzt mal einen besonders schönen Sonnenuntergang sieht und man sagt, wow, oder man ist in den Bergen wandern und ist ja erschüttert von dieser Erhabenheit der Berge oder der Sternenhimmel oder man sieht ein Nordlicht, wie neulich in Rulle zu sehen war. Ja? Das sind tolle Momente, aber die ganze Schöpfung ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Wir können in jedes Detail schauen, zum Beispiel Sonnenblumenkerne. Jeder einzelne Sonnenblumenkern steht zu jedem anderen Kern in dieser Blume, egal wo die Sonnenblume wächst, auf der ganzen Welt. Immer im goldenen Winkel von 137,5 Grad. 137,5 Grad. Jeder einzelne. Oder jede Schneeflocke ist anders. Also alles in dieser Welt zeigt einerseits Gottes Ordnung, Funktion, es funktioniert. Es ist eine gute Ordnung, andererseits Schönheit, Kreativität oder die Naturgesetze. Ja, wir kommen zu Gott und sagen, mach ein Wunder, damit wir sehen, dass du da bist. Naturgesetze, das ist etwas Wunderbares, was uns Gott gegeben hat, damit wir überhaupt hier leben können, damit die Welt funktioniert, damit wir Ordnung haben, damit wir arbeiten und Sachen erfinden können, Wissenschaft betreiben können und so weiter. Wunderbar, dass es diese Ordnungen, diese Gesetze Gottes gibt. Aber irgendwann hören diese Ordnungen auf, wenn man dann in die Quantenphysik geht, wenn es immer kleiner und kleiner und kleiner wird, so klein, dass man es gar nicht mehr mit Größe beschreiben kann. Da hört diese Ordnung auf und wir merken, boah, da gibt es noch viel mehr. Oder auch das Große, die Weiten des Weltalls. Überall merken wir, Gott ist herrlich. Und wenn wir dann erst auf uns schauen, auf uns Menschen, wie wunderbar wir gemacht sind. Ich weiß, wir haben mit Krankheit und Leid und Not zu kämpfen, aber Gott hat uns trotzdem so geschaffen, dass wir einen wunderbaren Leib haben, der irgendwelche Viren und Bakterien bekämpft, bis sie nicht mehr da sind im Normalfall. Wir funktionieren vom Feinsten. Ich kann mich noch erinnern, wie ich in der Wüste lag und ich habe mir quasi die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich hatte alle möglichen, mir ging es wirklich brutal schlecht wegen, weil wir schlechtes Essen und Brunnenwasser hatten und so weiter. Und so fort. Ein Deutscher fast prägt das halt nicht, ne? Es ging überhaupt nichts mehr, aber ich musste da liegen und anbeten, weil ich mir gedacht habe, mein Körper funktioniert so gut. Da ist irgendwas in mir, was nicht gut ist und der arbeitet und arbeitet und arbeitet, bis alles weg ist. Aber es ist ja nicht nur, dass unser Körper gut funktioniert. Wir haben eine Vernunft, wir haben Kreativität, wir haben Talente, die uns Gott gegeben hat. Und nicht mal das ist alles, sondern wir haben die Fähigkeit zur Moral, zur Gerechtigkeit. Wir können anbeten. Wir können jemand anbeten, wir können huldigen. Was für ein schönes Wort. In Offenbarung 4, wir haben das heute gelesen, da ist diese Szene, die Jesaja hier auch gesehen hat, aber ein bisschen anders dargestellt. Da sitzt Christus auf dem Thron, auf diesem hohen, erhabenen Thron. Die 24 Ältesten, die symbolisieren das Volk Gottes und dann sind da diese vier komischen Wesen. Einer ist so ein bisschen einem Löwen ähnlich, der andere einem Stier, der nächste einem Mensch und der vierte einem Adler. Und diese vier Wesen haben wie viele Flügel? Sechs Flügel. Und was rufen sie? Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Diese vier Wesen symbolisieren die ganze Schöpfung. Das sind die Köpfe der verschiedenen Schöpfungsbereiche. Ja, der König der Tiere ist der Löwe und so weiter. Sie symbolisieren die Schöpfung, die ganze Schöpfung betet an. Und wisst ihr, was euch aufgefallen ist? Oder ist es euch aufgefallen, die haben so komische Augen überall? Und die sind nicht verbunden, die sind nicht verdeckt. Die können da hinschauen, weil Christus auf dem Thron sitzt. Weil Gott sich uns in Christus genaht hat. Also wie wunderbar, wie weit über allem muss Gott sein, der das alles nicht nur gemacht hat, nicht nur erhält, sondern dem alles folgt. dem alles anbietet, dem alles gehorcht, auf sein Wort gehorcht die ganze Welt. Ja, Jesus regiert die ganze Welt durch sein Wort. Alle gehorchen auf sein Wort. Wie herrlich, wie erhaben muss Gott sein. Alle hören auf sein Wort. Sogar hier die Schwellen und die Pfosten, diese leblosen Gegenstände, werden wir gleich hören, erbeben vor dieser Stimme und vor diesem Gott. Ja, außer der Mensch. Der Mensch kommt und sagt, wenn Gott ihm sein Wort sagt, halt, erkläre dich mir. Warum und bist du überhaupt da und so weiter. Und der Mensch geht noch weiter, der sagt dann, ich bete nicht Gott an, ich bete den Zufall an. Alles ist aus Zufall entstanden. Alles ist einfach irgendwie entstanden. Das ist mir lieber als Gott. Oder ich bete die Natur an, ja? Irgendwelche Naturgesetze oder Geister oder sonst was in der Natur. Und der Nächste, der kommt und sagt, nein, mir ist es eigentlich alles egal, woher und wohin. Hauptsache, ich habe ein schönes Leben. Ich möchte ein schönes Leben haben, das reicht mir. Manche kommen sogar und sagen, hey, ich will ein gutes Leben haben. Ich möchte auch ein moralisch gutes Leben haben. Aber ich brauche Gott nicht. Wisst ihr, was das bedeutet? Das ist wieder Römerbrief, wo das beschrieben wird. Gleich danach, wo gesagt wurde, Gott predigt dich von überall her an. Dann müssen wir hier lesen, denn obgleich sie, Römer 1, Vers 21, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständliches Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln, den vierfüßigen Kriechen, den Tieren gleicht. Sie haben Gott vertauscht gegen Götzen, gegen irgendwelche Geschöpfe, die Gott gemacht hat. Wenn du merkst, dass dich Gott nicht mehr anpredigt von überall her, wenn du merkst, ich spüre das gar nicht mehr so, dass ich überall die Herrlichkeit Gottes sehe, dass alles in Gottes Hand ist und dass ich absolut in allem von ihm abhängig bin, wenn du das vielleicht noch nie gemerkt hast, aber auch wenn du eigentlich gläubig bist, aber so dahin lebst, weißt du, was du dann machen musst? Dann musst du Gott bitten, dass er sich dir wieder zeigt, dass er sich dir offenbart, dass du wieder Heiligkeit spürst in deinem Leben, dass du Gottes Gegenwart spürst. Er ist da. Bitte Gott, dass er dir die Augen dafür öffnet. Darum geht's. Da erbebten die Pfosten der Schwellen und die Stimme des Rufenden, du von der Stimme des Rufenden, und das Haus wurde erfüllt mit Erde. Ja, alles erbebt vor Gott. Alles wird dann mit Rauch erfüllt, ein Zeichen der Anbetung. Aber nicht nur diese Pfosten beben, das Haus bebt, sondern, was lesen wir in Jesaja 5, Vers 5, da sprach ich, also Jesaja, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen gesehen. Jesaja erbebt zutiefst. Das ist der zweite Punkt, ja. Also das erste war, vor Gottes Heiligkeit erbebt die Schöpfung, aber das zweite ist eben auch da, vor Gottes Heiligkeit vergeht der Mensch. Es scheint fast so, als ob Jesaja erstmal total baff ist, total geflasht ist. Er hat diese Vision, ob er nun wirklich im Tempel stand oder irgendwo die Vision hatte, tut nichts zur Sache. Er hat diese Vision und er ist total hin und her hingerissen. Und dann irgendwann denkt er wieder an sich selbst. Irgendwann merkt er wieder, wer er ist. Und das ist erschütternd. Ich habe versucht, irgendwie einen Vergleich zu finden, dass wir das ein bisschen nachvollziehen können, weil wir es uns eben nicht vorstellen können. Stell dir einfach mal vor, du hast dich verlaufen auf einer Wanderung. Und zwar irgendwo in Tiefen, in den Wäldern in Nordamerika irgendwo. Ja? Wald, Wald, Wald. Und du musst dich jetzt so tagelang durchschlagen. Du isst irgendwelche Wurzeln und Beeren, deine Klamotten sind immer mehr zerrissen, du bist verdreckt, du stinkst, bist zerzaust, bist so richtig durch, ja? Fix und fertig, und so siehst du auch aus. Und dann kommst du nach 3-4 Tagen auf einmal auf eine Lichtung, die ist voller hübsch gekleideter Menschen und dort findet eine Hochzeit statt. Da gehst du hin, du bist völlig baff. bist geflasht, du gehst da durch, du wandelst da durch, stehst dann irgendwann vor dem Brautpaar, die schönste Braut, der schönste Bräutigam, so wow. Und dann fällt dir ein, wie du aussiehst, wie du stinkst. Dann willst du im Boden versinken, du willst nur noch abhauen. Aber es ist nicht nur so, dass Jesaja gemerkt hat, ich passe hier nicht her. Das ist unangemessen, dass ich hier bin. Es geht ja viel mehr. Er hat ja Angst, Panik, Verzweiflung. Er sagt dann, wehe mir. Erinnert euch an die letzte Predigt über Jesaja 5. Da war dieses sechsfache Wehe, dieser Weheruf, ein Gerichtsruf Gottes. Ich habe euch das erklärt, das ist der ernsteste Gerichtsruf. Das ist der letzte Ruf, bevor das Gericht kommt. So, und Jesaja spricht jetzt dieses Gerichtswort über sich selbst. Wehe mir. In der Herrlichkeit Gottes, in dieser Heiligkeit, erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit. Er hat nicht nur sozusagen ein Wehe gehört, so, oh, muss ich mal drüber nachdenken, sondern er hat es gespürt. Du spürst, dass du verloren bist. Seine Unreinheit, seine Sündigkeit, die war nicht nur anders als Gottes Heiligkeit. Dass man sagt, ja, okay, hier gibt es irgendwie einen großen Unterschied. Sondern es war etwas, was Gottes Wesen verachtete, was Gottes Wesen lästerte. Er in Person war jemand, der Gott verachtete. Er konnte nichts dagegen tun. Das war er, das war sein Wesen, seine Sündigkeit. Mich hat das erinnert an eine Geschichte, die mein Pastor aus Dresden mir damals erzählt hat, als der, ich glaube, das erste Mal in Norwegen wandern war. Das ist jetzt schon eben viele Jahre her, da hat er einen alten Norweger getroffen und hat sich mit dem ein bisschen unterhalten, so auf Englisch. Und irgendwann im Gespräch kam raus, dass er ein Deutscher ist. Und der Norweger fing an zu zittern am ganzen Leib. War total auf einmal fix und fertig, fing an zu zittern. Warum? Weil er unheimlich viel Leid durch die Deutschen im Zweiten Weltkrieg erfahren hat. Durch die Nazis sozusagen. Der Pastor war doch nicht dort, der hat es noch nicht gemacht. Das war ein netter Typ. Egal. Also alles in Gottes Gegenwart kann nicht anders, als Gott zu ehren und zu loben und zu preisen. Sobald du in Gottes Gegenwart kommst, die ganze Schöpfung preist Gott. Aber Jesaja steht dort und macht genau das Gegenteil durch seine Sündigkeit. Und er kann nicht anders. Und er hat zu Recht Angst. Kennt ihr die Geschichte, wo Nadab und Abihu, die Söhne von Aaron, das erste Mal dann im Gottesdienst räuchern wollten, wieder das mit der Räucherpfanne? Die war wirklich alles perfekt, sie wollten Gott ehren und preisen, Gott anbeten, aber die haben das Feuer an der falschen Stelle angezündet, haben sozusagen sich gegen Gottes Wort gewandt, haben Gottes Heiligkeit nicht ganz ernst genommen und sind tot umgekippt. Kennt ihr die Stelle, wo Ussa, als sie die Bundeslade wieder von den Philistern zurückgeholt haben, dann kam der Wagen ins Schwanken, die drohte umzukippen und in den Matsch zu fliegen und er fasst schnell an, damit sie nicht umkippt und ist sofort gestorben. Der Matsch, die Erde, die Schöpfung Gottes hätte die Bundeslade nicht verunreinigt, aber er als sündiger Mensch schon. Das war doch Jesaja alles bewusst. Und jetzt steht er selbst als sündiger Mensch vor dem heiligen Gott. Er hatte zu Recht Angst, er spürt seine Blöße vor Gott, vor dem absolut heiligen Gott. Wir haben ja alle irgendwie Schwächen und Fehler und dann versuchen wir, das irgendwie zu verdecken vor den anderen. Wir machen uns irgendwie schick und schön. Die Schwächen wollen wir nicht zeigen. Stell dir vor, du kommst auf die Bühne, alle Scheinwerfer auf dich gerichtet und man sieht alles. Deine ganzen Schwächen, deine ganzen Fehler, alles. Sowas wollen wir nicht. Das ist ein unangenehmes Gefühl. Gott musste hier kein Gerichtswort sprechen über diesen Jesaja, irgendwie ihm nochmal deutlich machen, hey, Moment, du bist sündig oder so. Die Schuld, die auf Jesaja lag, die in ihm war, weil er schuldig war, die hat ihn selbst angeklagt. Sproul hat dazu geschrieben, es blieb ihm nur die tiefste Qual der Schuld, die einen Menschen in Stücke zu reißen scheint. Schuld, 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 Schuld in ihrer ganzen Unnachsichtigkeit und Schonungslosigkeit erhob ihre Stimme gegen ihn. Also die eigene Schuld klagt dich an und macht dich fertig. Das ist dieser Zustand. Da musste keiner mehr kommen und sagen, du bist schuldig. Das macht deine Schuld selbst vor dem heiligen Gott. Das ist in Jesu ihr Leben auch an manchen Stellen passiert, wo er so ein bisschen in Ansätzen deutlich gemacht hat, wer er wirklich ist. Dass er der Herr über die Schöpfung ist. Und als sie dann diesen großen Fischzug gemacht haben, da ist dann Petrus nicht auf so ein Häuschen gewesen, hat gesagt, jetzt läuft der Rubel, sondern er ist auf die Knie gegangen und hat gesagt, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich kann nicht neben dir sein. Oder ihr kennt die Geschichte, als die Jünger mit dem Boot unterwegs waren, dann kam dieser große Sturm und die hatten alle panische Angst, bis sie dann Jesus geweckt haben, Hilfe, Hilfe. Und dann hat er nur ein Wort gesagt und alles war still. Und dann sagt sie, und dann hatten sie aber richtig Angst. Dann fürchteten sie ihn. Das ist wirklich gefährlich. Dieser Jesus ist wirklich gefährlich. Er ist Gott. Wir können uns nicht vorstellen, was Heiligkeit ist. Diese Engel, die dort Gott umschwebten, diese feurigen Engel, die sind einem Wurm viel, viel ähnlicher als Gott. Denn sie sind Geschöpfe. Gott ist der Schöpfer. Das sind ganz andere Kategorien. Und Jesaja steht dort als sündiger Mensch vor Gott. Wenn du sowas in deinem Leben erfährst, dass dich deine eigene Schuld anklagt, wenn du merkst, du bist unwürdig, wenn dieses komische Gefühl in dir da ist oder hochkommt, was unangenehm ist, wenn dich deine eigene Schuld anklagt, das ist unangenehm, das wollen wir nicht, dann drück es nicht weg. Überspiel es nicht. Versuch nicht einfach weiterzumachen, auf andere Gedanken zu kommen, sondern weißt du was, du kannst dankbar sein dafür. Wenn das Gefühl in dir hochkommt, dann nähert sich Gott dir in seiner Heiligkeit. Dann lässt dich Gott spüren, was es bedeutet, dass du vor ihm stehst. Denn wir stehen vor ihm, ob wir es jetzt sehen oder nicht. Und das bedeutet, das ist Gnade, das ist ein Zeichen von Gottes Gnade, dass sie dir deutlich macht, dass du vor ihm nicht bestehen kannst. So grässlich dieses Gefühl ist, es ist ein gnädiges Handeln Gottes an deinem Herzen. Und dann schaut, was Gott hier macht. Vers 6 und 7. Da flog einer der Seraphim zu mir und er hielt eine glühende Kohle in seiner Hand, die er mit der Zunge vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Gott will uns von Sünde befreien. Mein dritter Punkt lautet, Gott verbrennt unsere Sünde am Kreuz. Dieses Bild hier, auch das, stellt euch das bitte mal vor. Jemand kommt mit einer Zange und da ist eine glühende Kohle drin und die legt er auf deine Lippen. Das ist kein schönes Bild, das ist kein Wohlfühlbild. Das ist kein, ah ja, ich bin dreckig und jetzt erst ein erfrischendes, schönes Bad. Nein, die Taufe, was für ein schönes Bild. Aber hier ist es die glühende, feurige Kohle auf deinen Mund. Dann sage ich hier, irgendwo hin. Bitte nicht in meinen Mund. Gott macht uns hier deutlich seine Gnade, er will von Sünde reinigen. Aber auch was das bedeutet. Sünde muss ausgebrannt werden, ausgemerzt, ausgetilgt werden. Sünde geht nicht einfach so weg. Ja, früher wurden Skalpelle nicht einfach so mit ein bisschen Wasser und Lappen sauber gemacht und dann frisch, fröhlich los. Die mussten gebrannt werden, ja, in Flamme gehalten werden, damit sie wirklich befreit sind von Dreck. Oder Wunden, ja, die kannst du nicht ein bisschen auswaschen, die mussten ausgebrannt werden. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat, aber die haben es schon verstanden. Das muss irgendwie, das Gift muss irgendwie raus, ausgebrannt werden. Aber wie will Gott denn uns von Sünde reinigen mit seinem heiligen, reinigenden Feuer, ohne dass wir selbst ausgelöscht werden? Wie soll das gehen? Jesaja beschreibt Gott, diesen brennenden Gott, der alles reinigt. Ja, im letzten Kapitel, Jesaja 66, Vers 15. Denn siehe, der Herr wird im Feuer kommen und seine Streitwerken wie der Sturmwind, und um seinen Zorn in Glut zu verwandeln und seine Drohungen in Feuerflammen. Ich meine, das sind Bilder. Hier geht es nicht um echtes Feuer, aber das sind Bilder, die eindrücklich sind für uns. Denn mit Feuer und mit seinem Schwert wird der Herr alles Fleisch richten und die vom Herrn Erschlagenen werden eine große Menge sein. Und hört auf den letzten Vers des Propheten Jesajas, der letzte Vers in seinem Buch. Und man wird hinausgehen und die Leichname der Leute anschauen, die von mir abgefallen sind, denn ihr Wurm wird nicht sterben und ihr Feuer nicht erlöschen und sie werden ein Abscheu sein für alles Fleisch. In 5. Mose 4, Vers 24 steht, Gott, der Herr, ist ein verzehrendes Feuer. Oder Psalm 97, wir haben ja heute diese 90er-Psalm gehabt, ja, Psalm 97, was steht dort? Vers 3, Feuer geht vor ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum, seine Blitze erleuchten den Erdkreis, die Erde sieht es und erschrickt, die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Also das sind doch barbarische Bilder, ja, grässliche Bilder, brutale Bilder, wie Gott alles niederbrennt. Was für ein barbarisches Gericht. Aber wisst ihr, das ist nicht barbarisch, das ist gerecht. Denn heilig, heilig, heilig ist Gott. Und wenn du vor diesem Gott stehst, wenn du wirklich dann mal vor ihm stehst, dann wirst du nicht anfangen zu diskutieren. Das ist ein bisschen heftig oder irgend so. Dann kommst du nicht auf die Idee zu rebellieren. Dann wirst du nur eins sagen, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und meine Augen haben den Herrn gesehen. Und deshalb ist es so herrlich, so wunderbar, wie Gott sich uns dann genähert hat. Jesaja nochmal, Jesaja 33, Vers 14, da steht, die Sünder sind in Zion erschrocken, Zittern hat die Heuchler ergriffen. Wer von uns kann bei einem verzehrenden Feuer wohnen? Wer von uns kann bei der ewigen Glut bleiben? Und dann hat sich Gott gezeigt, dann ist er gekommen, aber eben nicht umzurichten, nicht mit diesem Feuer, was vor ihm hergeht, sondern er hat seine Herrlichkeit eingetauscht in Niedrigkeit. Jesaja selbst beschreibt das in Jesaja 53. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er hatte keine Gestalt noch Pracht. Er hat seine Herrlichkeit in Niedrigkeit verwandelt, aber Gott ist noch weitergegangen. Er hat seine Heiligkeit in Sündigkeit getauscht. Mehr Gegensatz geht nicht. Seine Heiligkeit, die wir nicht beschreiben und nicht erfassen können, in Sündigkeit getauscht. Um dieses Feuer des Gerichts selber auf sich zu nehmen. Psalm 22, dieser Psalm, der das Geschehen am Kreuz beschreibt, der beschreibt das folgendermaßen. Was ist da passiert bei Jesus am Kreuz? Ich bin ausgeschüttet wie Wasser und alle meine Gebeine sind ausgerenkt. Mein Herz ist geworden wie Wachs, zerschmolzen in meinem Innern. Meine Kraft ist vertrocknet wie eine Scherbe. Meine Zunge klebt an meinen Gaumen und du legst mich in den Staub des Todes. Eben noch hat er mit einem Wort der Schöpfung befohlen und alles war still. Alles musste gehorsam sein. Und jetzt vergeht er wie Wachs. Klagelieder beschreiben auch, was Christus dort erfahren hat. Klagelieder 1, Vers 12. Schaut und seht doch, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mich getroffen hat, mit dem mich der Herr bekümmert hat am Tag seines glühenden Zorns. Er hat ein Feuer aus der Höhe in meine Gebeine gesandt und lässt es wüten. Das sind Bilder dafür, was bedeutet, dass Christus den Zorn Gottes über unsere Sünde getragen hat. Und so hat Gott unsere Sünde am Kreuz ausgebrannt, ausgemerzt, ohne dass uns das Gericht getroffen hat. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Diesen Fluch hat Christus auf sich genommen und wir können jetzt sagen, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Keine Verdammnis mehr. Verstehst du, was Jesus für dich getan hat? Und die Frage ist, glaubst du das? Heute gibt es so viele Botschaften, die scheinbar wichtig sind. So viele Ereignisse, die scheinbar wichtig sind. Die Politiker sprechen quasi im Jahrestakt von einer Zeitenwende oder jetzt wieder eben von, es gibt eine neue Weltordnung und so weiter. Oder in deinem persönlichen Leben, ja, dass da Ereignisse sind, die echt einschneidend sind. Aber wenn du das erlebt hast, dass Gott sich dir gezeigt hat, und zwar mit seiner Heiligkeit, aber auch seiner Liebe am Kreuz, wenn du das erleben durftest, wenn du das annehmen durftest, wenn du das glaubst, ist das das Entscheidendste, das Einschneidendste, das wichtigste Ereignis in deinem Leben, was alles verändert. Weil Gott dann zu dir kommt und sagt, deine Schuld ist von dir genommen. Deine Sünde ist gesühnt. Sie ist weg. Du kannst jetzt vor mir stehen. Du kannst bei mir sein. Wir können ohne Angst Gottesdienst feiern. Ich weiß nicht, wie ihr heute hierher gekommen seid. Ich glaube nicht, dass ihr mit Angst hergekommen seid. Vielleicht mit dem Gedanken, ihr Jüngeren vielleicht, ja. Gottesdienst, das wird langweilig. Wie kann man denn denken, dass Gott langweilig ist, dass Gottesdienst langweilig ist, wenn wir in der Gegenwart des heiligen Gottes sind? Ihr seht's nicht. Das ist unser Problem. Es ist nicht langweilig. Gott ist gegenwärtig. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen Tag und Nacht gebücket dienen, in dem Gottesdienst, den wir jetzt mitfeiern. Heilig, 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 singen ihm zur Ehre aller Engelchöre. Wie viel mehr wir. Lasst uns aufstehen und diesen Gott anbeten. Mit zwei Liedern hintereinander.